Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Wir haben heute einen spannenden Bundesligaspieltag inklusive einer Meisterinnenentscheidung bei den Frauen. Wir schauen in einem Schwerpunkt nach Paris, wo dieses Wochenende Testwettkämpfe an den Olympiastädten stattfinden. Und wir fragen bei einer Expertin nach, wie groß die Vorfreude bei den Pariserinnen und Parisern ist auf die Sommerspiele in ihrer Stadt. Und wir berichten über eine große Radsportrundfahrt. Heute war der Auftakt zum Giro d'Italia und zum ersten Mal ist dort Überflieger Tadej Pogacar mitgefahren. In der Fußball-Bundesliga der Frauen gibt es eine Meisterschaftsentscheidung. Die Spielerinnen des FC Bayern München haben sich zwei Spieltage vor Saisonende mit einem Sieg in Leverkusen den Titel geholt, zum zweiten Mal in Folge. Marcel Seufert.
Von der ersten Minute an machte die Mannschaft von Trainer Alexander Strauß in Leverkusen deutlich, dass sie das heute richten möchte. 2-0 stand zur Pause für die Münchnerinnen durch Tore von Georgia Stanway und Linda Dallmann. In der zweiten Hälfte kam noch mal etwas Spannung auf. Nikola Kaczewska traf für Leverkusen. Die Münchnerinnen aber ließen sich nicht aus der Bahn werfen, brachten die Führung am Ende souverän ins Ziel. Es ist der 6. Meistertitel für die Münchnerinnen. Am Donnerstag können die Bayernfrauen ja auch noch das Double gewinnen. Dann geht's im Pokalfinale gegen den großen Rivalen VfL Wolfsburg.
Bayern-Verteidigerin Julia Gwin kann diesen Titel ganz besonders genießen, hat sie nach dem Spiel gesagt.
Also mir persönlich bedeutet es die Welt tatsächlich, weil es meine erste Meisterschaft ist, bei der ich aktiv auf dem Platz stehen kann und wirklich meinen Teil dazu beitragen konnte. Von daher ist es zwar die dritte Meisterschaft, aber für mich die allerschönste.
Und der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, ist nach dem Schlusspfiff direkt zur Bank geeilt und hat den Spielerinnen gratuliert.
Es ist unbeschreiblich, wenn man die ganze Saison anguckt, dann denke ich, es ist eine absolut verdiente Meisterschaft. Wir haben kein Spiel verloren und die Mädels haben das echt klasse gemacht. Heute wurde es noch mal ein bisschen eng zum Schluss, da wurde ich noch ein bisschen nervös. Aber insgesamt muss man sagen, Chapeau, die haben eine tolle Saison gespielt.
Sagt Bayern-Präsident Herbert Hainer. Und die Spielerinnen von Eintracht Frankfurt haben Tabellenplatz 3 gefestigt mit einem 3:1 heute in Hoffenheim. Der vorletzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga der Männer, der hatte es heute in sich, beziehungsweise läuft ja noch. Zwischen Köln und Freiburg steht es in der 43. Minute noch 0:0. Viele Tore, die da heute Nachmittag früh gefallen sind, 6 davon allein in Dortmund. Der BVB holt am vorletzten Spieltag einen Kantersieg gegen harmlose Augsburger. Stefan Kaußen.
Dortmund gewinnt auch mit dem zweiten Anzug 5:1 gegen Augsburg. Man of the Match Marco Reus, er schoss zwar nur ein Tor, spielte aber brillant, leistete Vorarbeiten, traf einmal die Latte und wurde dann unter Standing Ovations ausgewechselt.
Emotional, ja, war es schon heftig, jetzt vor allem nach dem Schlusspfiff. Ja, die Jungs da auf der Tribüne sind unfassbar und das ist einfach nur Dankbarkeit, was ich da ausdrücken kann.
Sein vorletztes Heimspiel nach 12 Jahren als Profi in Dortmund. Augsburg verliert zum dritten Mal in Folge.
Dortmund jetzt nur noch 3 Punkte hinter dem Tabellenvierten Leipzig. Für die Männer des FC Bayern München gab es heute nichts zu feiern. Sie holten sich beim VfB Stuttgart eine 1:3 Niederlage. Ausgerechnet bei dem Team, das den Bayern Platz 2 noch streitig machen könnte. Jens-Jörg Krieg.
Der Rekordmeister, der im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Real ein halbes Dutzend Wechsel vornahm, kam neben dem Elfmetertor von Harry Kane, seinem insgesamt 36. Saisontreffer, zu keinem weiteren nennenswerten Abschluss in der ersten Hälfte und rettete nach Stergios Premierentor für den VfB ein glückliches 1:1 in die Pause. Nach Wiederanpfiff belohnten sich die Schwaben dann für ihren Aufwand und trafen durch Jong und Silas zum 3:1 Endstand. Der VfB überzeugte, kommt den Bayern auf Platz 2 in der Tabelle immer näher, während Tuchels Team bei der Generalprobe für das Halbfinalrückspiel am Mittwoch nicht wirklich überzeugen konnte.
3 Buden bekommen, da war Bayerns Torhüter Manuel Neuer ganz schön zerknirscht.
Jeder, der das Trikot vom FC Bayern trägt, der kann eine Niederlage nicht akzeptieren und das tun wir heute auch nicht. aber wir wissen ja auch, wie sie entstanden ist. Leider haben wir vielleicht ein paar zu wenige Tiefenläufe gehabt, dass wir dem Gegner noch hätten mehr wehtun können. Und das gehört zum Sport, zum Fußball auch dazu. Aber wir wissen auch, dass am Mittwoch schon das nächste Spiel kommt.
Ja, da steht nämlich das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid an. Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach trennen sich heute 2:2. Ein Last-Minute-Punkt für die Gladbacher, die noch kein grünes Licht in Sachen Klassenerhalt haben. Heiko Neugebauer.
So ganz viele Gelegenheiten im Weserstadion ein Tor für Werder zu schießen, hatte der gebürtige Bremer Nick Woltemate nicht mehr. Er wird ja den Verein am Saisonende verlassen. Nach zuvor 38 Anläufen ohne einen einzigen Scorerpunkt gelang ihm nun sogar gleich ein Doppelpack, über den er sich anschließend aber natürlich nicht so richtig ausgelassen freuen konnte.
Trotzdem auch so ein bisschen schade, dass wir uns dann nicht mit dem Sieg belohnt haben, den wir, glaube ich, definitiv verdient hätten. Aber trotzdem freue ich mich natürlich über meine 2 Tore.
Die 2:1-Führung der Bremer hielt bis in die Nachspielzeit. Dann flog im Strafraum Marco Friedl aus kurzer Distanz der Ball an die Hand. Den fälligen Elfmeter verwandelte Neuhaus souverän. Für den Torschützen zum 1:0 der Gladbacher Robin Hack ein Punktgewinn der durchaus glücklicheren Art.
Heute ist er, glaube ich, schon wertvoll, weil wir hinten lagen. Es war jetzt nicht unser bestes Spiel. Wir wollten auch diese Woche gewinnen, aber jetzt auswärts in Bremen einen Punkt mitzunehmen, dann sind wir froh drüber und der kann Gold wert sein.
Werders Europapokal-Hoffnung erlitten dadurch natürlich einen Dämpfer. Der Vorsprung der Gladbacher auf den Relegationsplatz kann, je nachdem wie die Sonntagsspiele ausgehen, durchaus noch auf 2 Punkte schmelzen.
Der VfL Wolfsburg macht ein klares 3:0 gegen das Team aus Darmstadt, das ja schon sicher abgestiegen ist. Und die Wolfsburger haben den Klassenerhalt fast sicher. Alex Bleik.
Dabei reichten dem VfL Wolfsburg 10 starke Minuten zu Beginn, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Wimmer in der 8. und Wind in der 10. Minute nutzten das unkonzentrierte Abwehrverhalten der Darmstädter zu 2 frühen Toren. Czerny sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand von 3:0 und besiegelte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den Klassenerhalt für die Niedersachsen. Absteiger Darmstadt war zwar bemüht, aber weitgehend chancenlos und ermöglichte den Wolfsburgern den höchsten Bundesligasieg seit mehr als einem Jahr. Zumindest die Darmstädter Fans haben sich inzwischen mit dem Abstieg arrangiert. Sie feierten ihr Team nach dem Schlusspfiff trotz der deutlichen Niederlage.
Wolfsburgs Torschütze Patrick Wimmer ist jetzt auch ganz zuversichtlich, was den Klassenerhalt angeht.
Da muss sehr viel gegen uns spielen, dass das nicht geschafft ist. Aber wir haben noch 2 Spiele und wollen da natürlich auch noch Punkte sammeln. Und wenn es dieser Spieltag nicht funktioniert, nächste Woche in München wollen wir das probieren und wollen da vorne angreifen, dass wir den Klassenerhalt selber fixieren.
Die erste Aufstiegsentscheidung in der 2. Liga, die ist ja gestern Abend mit dem Sieg des HSV gegen St. Pauli vertagt worden. Am anderen Ende der Tabelle, in der Abstiegszone, spitzt sich die Lage für Hansa Rostock weiter zu. Das 1:2 heute Nachmittag gegen den Karlsruher SC ist ein weiterer Rückschlag. Ina Kast.
Nach zuletzt 3 Spielen ohne eigenen Treffer bescherte der gelernte Verteidiger Nico Neithardt durch sein Traumdistanztor immerhin die zwischenzeitliche Führung. Doch nach einer Stunde hatte Karlsruhe die Partie bereits gedreht. Nach dem Seitenwechsel kam Karlsruhe nämlich innerhalb von nur 4 Minuten erst durch Angreifer Sivci Vatche zum verdienten Ausgleich und bejubelte kurz darauf den verwandelten Foulelfmeter von Kapitän Wanicek. Der FC Hansa gab sich danach zwar nicht auf, der Einsatz stimmte, die spielerische Qualität in der Offensive reichte aber nicht. Für den Tabellenvorletzten rückt der Abstieg damit immer näher. Schon am kommenden Wochenende kann der Gang in die 3. Liga besiegelt sein.
Eintracht Braunschweig hat bei der Spielvereinigung Greuther Fürth einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf erkämpft. Von diesem 3:3, Patricia Gabor.
Die ersten Minuten hat das Kleeblatt verschlafen, konnte aber nach einem 0:2 Rückstand noch in der ersten Hälfte den Anschluss durch Tim Lemperle erzielen. Der Gegner, in der 2. Halbzeit durch die rote Karte für Kapitän Krause ein Mann weniger, setzte komplett aufs Verteidigen. Fürth fand die Lücken aber trotzdem. Robert Wagner und Amindu Sieb sorgten für die 3:2 Führung. Dann das doppelte Pech für die Gastgeber. Erst kassierte das Kleeblatt in einem unkonzentrierten Moment einen Gegentreffer, dann verschoss Tim Lemperle auch noch einen Elfmeter. 3:3 endet die Partie, die beiden Teams sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Erst um 8:30 heute Abend kämpft Kaiserslautern weiter gegen den Abstieg gegen Magdeburg. Und auch dieser Entscheidung gab es heute eine Liga drunter. Der SSV Ulm kehrt nach 23 Jahren in die 2. Liga zurück. Die Spatzen setzten sich am 3. letzten Spieltag der 3. Liga mit 2:0 gegen Viktoria Köln durch und legten als 5. Club den Durchmarsch von der Regionalliga ins Unterhaus hin. Der Halbzeitpfiff in Köln ist gefallen. Im Abendspiel Köln gegen Freiburg steht es nach wie vor 0:0. Marc Eschweiler.
Keine Tore zur Pause in Köln in diesem Topspiel, weil der Sportclub aus Freiburg nach vorne noch zu wenig investiert und der erste FC Köln einfach in der Offensive extrem limitiert ist. Das zeigt sich auch heute wieder an diesem 32. Spieltag. Die Kölner mit ja nur 24 Toren bislang in dieser Saison. Meiner einmal am Tor vorbei, Martel mit der Hacke aufs Tor, verlängert den Schuss, das war aber kein Problem von Atubolo. Und dann gab es einen Schuss von Farid Alidou, freistehend zentral vorm Tor. Und er ging an der Eckfahne ins Tor aus, das war so ein bisschen sinnbildlich für die ganze Saison des FC. Auf der anderen Seite der Sportclub mit einem Kopfball von Grifo am Tor vorbei. Ansonsten ist nicht viel passiert. Die Stimmung ist großartig, Kölns Fans geben alles, auch die Spieler auf dem Rasen. Aber zu dem Tor hat es noch nicht geführt, 0:0 zur Pause.
Die Olympischen Sommerspiele in Paris rücken immer näher. Dieses Wochenende werden schon kräftig Wettkampfstätten getestet. Die neu gebaute Schwimmarena in Saint-Denis wird auf ihre Tauglichkeit für Athleten und ZuschauerInnen getestet. Und auch ein 100 Jahre altes Stadion im Nordwesten von Paris ist ab heute Abend Schauplatz eines Testturniers. Mit dabei beide deutschen Hockeynationalteams. Paris-Korrespondentin Stefanie Markert hat sich das vorab angesehen.
Hockey-Schnupperstunde für Schulkinder im für 100 Millionen Euro renovierten und erweiterten Yves du Manoir Stadion in Colombes, einem Pariser Vorort. Ein mythisches Stadion. Hier wurden vor genau 100 Jahren die Spiele von Paris 1924 eröffnet. Die historische Tribüne ist restauriert, neu sind Funktionsgebäude, eine weitere Tribüne mit 1000 Plätzen, Flutlicht, tiefblaue Synthetik-Hockeyspielfelder, dazu in Grün Fußball- und Rugbyplätze. Nationalspielerin Alban Garot ist stolz. Alles ist neu, eine super Infrastruktur. Wir fiebern den Spielen hier entgegen. Wir bereiten uns direkt auf dem olympischen Terrain vor. Wir haben Glück. Als Gastgeber musste Albans Team ein Ranglistenkriterium erfüllen, um erstmals bei Olympia dabei zu sein. Die Deutschen qualifizierten sich über ein Achterturnier. Wir treffen im dritten Spiel auf sie, aber davor ist Deutschland bei den Testevents für uns da. Ich spiele ja in Deutschland und kenne die Mädchen recht gut. Lacht die 25-Jährige. Alban spielt die fünfte Saison im Mittelfeld des Hamburger Clubs Harvestehuda THC, die erste Bundesliga.
Klar, also das ist hart, aber besser als in Frankreich. Wir sind viel mehr professionell.
In ihrer Heimat ist Feldhockey nicht so verbreitet wie in Deutschland. Das alte, neue Stadion, in das der französische Hockeyverband ziehen wird, und die Olympischen Spiele selbst sollen Sprungbrett für die Sportart sein, hofft Alban. Eine meiner Bundesliga-Partnerinnen spielt in der deutschen Nationalmannschaft. Das ist ziemlich lustig, nun gegen sie zu spielen. Nach dem Match werden wir uns zusammen fotografieren. Die Stimmung ist immer gut. Na klar, kennt Céline Orus Alban. Die 27-jährige Deutsche spielt auch im Mittelfeld beim Düsseldorfer HC. Gerade war sie für die Olympia-Einkleidung in Paris mit Fotoshooting am Eiffelturm.
Man merkt schon mit dem letzten Feinschliff, mit ein paar Baustellen hier und da, dass doch nochmal die Stadt schön auf Vordermann gebracht wird.
Céline hat schon einmal Bronze gewonnen und steht vor ihren dritten Olympischen Spielen. Sie ist auch Ärztin. Dass die Hitze schon im Frühjahr ganz schön aufs Stadion brennen kann, schreckt sie nicht.
Das kennen wir aus Tokio, Rio und überhaupt. Ich mag es lieber zu warm als zu kalt, von daher passt das schon.
Dass sie Hockey auf historischem Grund von 1924 spielen wird, ist Céline neu.
Ach, das ist das Hockeystadion. Ach, wie schön. Gut zu wissen. Sehr, sehr geschichtsträchtig. Schön.
Vorfreude auf Olympia?
Ja, riesig. Wir haben, glaube ich, jetzt nach Tokio und Corona-Zeit lang genug darauf gewartet, nochmal die wirklichen Olympischen Spiele, den olympischen Geist miterleben zu dürfen. Von daher kann man das gar nicht in Worte fassen, wie groß die Vorfreude tatsächlich ist.
Die großen Sicherheitsbedenken, die höchste Terrorwarnstufe in Frankreich, all das ficht die Hockey-Nationalspielerin nicht an.
Wir als Sportlerinnen und Sportler machen uns, glaube ich, recht wenig Gedanken, weil man vielleicht auch noch ein bisschen romantisieren, sich einfach so sehr darauf freut, dass diese Spiele wieder mit Zuschauern stattfinden und dann auch in Europa so nah bei, dass endlich mal Freunde und Familie hier vorbeikommen können und dafür nicht nach Tokio oder Rio reisen müssen.
Derzeit wird nur mittwochs in Stützpunkten zusammen trainiert. Der Test ist deshalb
Wahnsinn und gleichzeitig spürt man, dass es immer näher kommt. Es kribbelt leicht, wenn man da wahrscheinlich das Venue zum ersten Mal sieht und mit den Mädels dann da auf dem Platz steht. So wirklich zusammen waren wir jetzt länger nicht mehr und deswegen Vorfreude ist definitiv da.
Bei der letzten Heim-EM in Mönchengladbach letzten Sommer gab es nur Bronze fürs deutsche Team. Die bittere Halbfinalniederlage könne auch stark machen, findet Celine Orus.
Ich weiß auch, dass in diesem Team so viel mehr steckt und dass mit uns auf jeden Fall zu rechnen ist bei den Olympischen Spielen. Ist es vielleicht ein ganz gutes Timing gewesen, um jetzt in Paris alles rauszuhauen.
Berichtet Stefanie Markert. In den Außenbezirken und auch mittendrin in Paris sind die anstehenden Spiele nicht mehr zu übersehen. Am Eiffelturm und am Place de la Concorde stehen schon die Zuschauertribünen für die temporären Wettkampfstätten. Quasi überall wird noch gebaut. Touristen und Einwohner merken schon jetzt viele Veränderungen. Aber auch Vorfreude. Darüber habe ich mit der Büroleiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris gesprochen. Anja Cimek hat den direkten Vergleich zweier Olympiastädte. Sie war vor Paris in Rio de Janeiro stationiert, Austragungsort 2016. Gefragt, ob die Vorfreude in Paris ähnlich ist wie in Rio, hat sie mir das geantwortet.
Ehrlich gesagt, nein. Also es ist schon sehr unterschiedlich, die beiden Städte zu beobachten. Und in Rio de Janeiro habe ich den Eindruck gewonnen, dass trotz vieler Schwierigkeiten, großer Armut, großer Bedenken, doch die Freude überwog. Und das ist hier in Paris nach meinem kurzen Eindruck, ich bin erst seit 7 Monaten in der Stadt, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Sorge, insbesondere was die Sicherheitslage anbelangt, dass das überwiegt oder auch Sorgen wie das Verkehrstechnisch zu bewältigen ist. Ich spüre noch nicht diese, die ich mir für Paris wünschen würde, diese Heiterkeit oder Gelassenheit, die Olympische Spiele vielleicht mit sich bringen.
Die Sorge, gerade vor Terroranschlägen, die ist auf jeden Fall omnipräsent. Man sieht es auch hier in der Stadt, in den Metros gibt es überall schon jetzt Sicherheitskräfte. Es gibt auch Absperrungen und so und das wird sicherlich noch ausgeweitet. Wie präsent ist das denn im öffentlichen Diskurs gerade auch so eine Angst davor? Die Pariser sind da ja durchaus auch traumatisiert.
Genau, also sagen wir mal die Anschläge Charlie Hebdo auf diese Zeitungsredaktion vor einigen Jahren oder auf die Diskothek Bataclan, die zeigen schon ihre Nachwehen. Und wir haben ja auch seit dem 7. Oktober hier verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Es ist im Moment eine Terrorwarnung, die höchste Terrorwarnstufe. Sie sehen in der Stadt sehr viel bewaffnete Sicherheitskräfte. Es gibt ja diese Sondereinheit, eine Antiterroreinheit Sentinelle, die eben hier auch zum Einsatz kommt. Und es ist schon, finde ich, sehr präsent, dass man merkt, die Sicherheitsvorkehrungen sind verschärft worden. Aber ich habe auch den Eindruck, dass eben seit diesen Anschlägen die Pariser oder auch die Franzosen damit leben und sich auch da ein Stück weit dran gewöhnt haben. Nichtsdestotrotz eben glaube ich auch, dass diese Sorge, dass etwas passieren konnte, hier etwas von der Freude nimmt.
Ein weiterer Aspekt sind natürlich auch die Kosten. Also die sind mit der Sicherheit sicherlich auch verbunden, weil dieser ganze Sicherheitsapparat, man hat ja immer wieder gelesen, es müssen so und so viele Sicherheitskräfte noch eingestellt werden, um das Ganze überhaupt zu bewältigen. Auch in Deutschland bekommt man mit, dass in Frankreich schon sehr hitzige Haushaltsdebatte gibt seit einiger Zeit, dass sehr viel über Geld gesprochen wird. Wie stehen denn die Pariser bzw. die Franzosen mit ihren Steuerausgaben auch hinter den Spielen? Denn die Spiele an sich kosten ja auch etwas. Also fließt es in diese Haushaltsdebatte momentan ein?
Also es wird natürlich sehr viel in Frankreich über das hohe Staatsdefizit gesprochen, die hohe Staatsverschuldung und das ist ein Thema. Ich glaube aber auch, dass bei den Spielen, klar, man hat jetzt also die Kosten, die man kalkuliert hat von, ich weiß jetzt nicht, 6,5 Milliarden, jetzt sind sie bei 8,5 Milliarden, darüber wird diskutiert. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass viele Kosten ja eben durch private Organisationen gedeckt werden oder eben durch das Olympische Komitee und eben dem Staat hauptsächlich die Kosten für die Sicherheitsvorkehrungen zufallen. Mein Eindruck ist nach wie vor, es wird darüber diskutiert, aber eben die Diskussion um die Sicherheit ist viel größer als die um die Kosten. Man hört immer wieder, muss das jetzt sein in Paris? Wir haben so viele Bezirke, die arm sind oder wo wirklich auch die Armut sichtbar ist. Muss das sein? Aber irgendwie habe ich es mein Eindruck, dass die Diskussion um die Kosten doch hinter der Diskussion um die Sicherheit zurücksteht.
Ja, interessant. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich ja tatsächlich auch bemüht hat, viele temporäre Sportstätten zum Beispiel zu bauen. Man sieht das jetzt auch am Seine-Ufer. Es gibt ja schon einige temporäre Arenen, die da aufgebaut wurden und dann danach nicht zu weißen Elefanten werden, um dann nicht bespielt zu werden mit Events. Was ja aber tatsächlich gemacht wird, ist, dass man in den Banlieues, dass man in den Vorstädten versucht, einzelne Spielorte so zu platzieren, dass die Vorstädte auch davon profitieren. Haben Sie den Eindruck, dass das gelingt, dass die Schwelle zwischen den Sportstätten und den Leuten, die dort vor Ort wohnen, dass die auch niedrig ist?
Das ist, glaube ich, jetzt sehr schwer vorherzusagen. Es gibt ja hier diesen Stadtteil Saint-Denis, einer der ärmsten Bezirke und wo jetzt eben das Olympische Dorf entstanden ist und auch ein Schwimmaustragungsort. Da wurde irgendwie mit dem Begriff gearbeitet, Geschichtsbeschleuniger. Also man wollte der, glaube ich, der Bevölkerung damit auch suggerieren, jetzt wird es hier aufwärts gehen, jetzt geht es vorwärts. Nichtsdestotrotz höre ich, dass die Skepsis dann doch bei der Bevölkerung bestehen bleibt. Wird das uns wirklich nachhaltig was bringen, dass wir jetzt Sportstätten haben und Austragungsorte sind? Ich glaube, das wird sich erst dann im Nachgang der Spiele zeigen, ob es wirklich Früchte trägt. Ist ja leider nicht überall immer so gegeben. Und da komme ich wieder auf Rio zurück. Das ist ja auch nicht so gewesen, dass dann auch nachhaltig wirklich in allen Stadtteilen die Olympischen Spiele was gebracht haben der Bevölkerung.
Ja, in Rio gab es später dann auch die Berichterstattung darüber, dass eben viele Plätze, olympische Stätten brach liegen, dass die Infrastruktur eigentlich für die Reichen vielleicht eher war und nicht für die Ärmeren, was anders versprochen war.
Und im Hinblick auf die Infrastruktur muss man ja auch sagen, die Leute machen sich sehr große Sorgen, wie wird der Verkehr zu bewältigen sein? Und es gab ja im Vorfeld auch große Versprechungen mit Metrolinien, die ausgebaut werden sollten. Und das stellt man jetzt schon fest, da bleibt man einfach hinter den Erwartungen weit zurück. Also ich glaube, mit viel Glück wird die Metrolinie 14 bis zum Flughafen Orly vielleicht ausgebaut und auch zum Beginn der Spiele eröffnet sein. Aber ich glaube, dass viele jetzt hier, und das merke ich auch, Leute, mit denen ich spreche, die enttäuscht sind, dass viele Dinge gar nicht so schnell vorankommen. Also auch mit Blick auf den Verkehr, einmal diese Metrolinien, dann natürlich auch die Preise für Metrotickets, überhaupt für die öffentlichen Verkehrsmittel, das steigt hier schon an. Und eine wichtige Frage auch, wie kommen die Leute weiterhin zu ihrem Arbeitsplatz? Sie wissen, diese Herausforderung, wie kann man Sportler, Touristen und eben die Leute, die hier arbeiten müssen, wie kann man das alles unter einen Hut bringen? Das ist eine sehr schwierige Frage und da weiß ich auch noch gar nicht, wie das wirklich bewältigt werden soll. Mit Registrierungen, Profile, die erfasst werden, damit die Leute mit QR-Codes zu ihren Arbeitsplätzen kommen können. Das ist alles noch ein bisschen in der Schwebe.
Sicher ist schon jetzt, dass das Wochenticket deutlich ansteigt im Preis. Der günstigste Preis ist, glaube ich, wenn man für 7 Tage kauft, dann bezahlt man 70 Euro.
Ja, und also zum Beispiel das Einzelticket kostet im Moment 2,50 und wird auf 4 Euro ansteigen. Und ja, die Wochentickets 70 Euro. Im Moment zahlt man für ein Monatsticket 84 Euro, das nur so im Vergleich. Also das ist schon heftig, was da auf die Bewohner und nicht nur auf die Besucher zukommt.
Jetzt haben wir ganz viel über kritische Punkte gesprochen, aber es hat es ja auch schon öfter gegeben, dass man vielleicht so ein bisschen die Nase rümpft im Vorfeld, große Sorge hat, wie wird es dann, wie voll wird die Stadt? Und wenn die Spiele dann stattfinden, springt der Funke irgendwie über und die Welt ist zu Gast bei Freunden und man fällt sich in die Arme sozusagen. Trauen Sie das den Parisern auch zu?
Ja, also sagen wir mal so, ich würde es Frankreich und den Parisern, es ist ja auch nicht nur Paris, wo die Spiele stattfinden, ich würde es ihm wirklich wünschen, weil ich finde, das ist so eine tolle Chance, so ein Jahrhundertereignis. Und ich hoffe schon, dass es dann so ähnlich sein wird, wie eben auch in Rio, wo dann doch die Freude darüber, dass man die Stadt präsentieren kann, dass man sein Land der Welt präsentieren kann, dass das überwog. Und das wünsche ich den Parisern und eben ganz Frankreich auch mit den Spielen.
Anja Cimek war das, die Büroleiterin der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris. Die deutschen Basketballerinnen haben beim Olympischen Qualifikationsturnier im neuen 3x3-Format übrigens heute das Halbfinale erreicht. Das Team hat gegen Österreich mit 21:9 gewonnen und sicherte sich mit dem zweiten Erfolg den Gruppensieg in der Vorrunde. Morgen trifft Deutschland im Halbfinale auf Kanada und nur die Gewinnerinnen des Olympia-Qualifikationsturniers holen sich das Olympiaticket. Im Schnitt ist das deutsche Team, das gerade bei der Turn-EM der Frauen in Rimini antritt, erst 16 Jahre alt. Und ohne große Erfahrung standen heute gleich drei deutsche Turnerinnen in den Gerätefinals. Desiree Krause über den Ausgang.
Wirklich zufrieden wirkte die Stuttgarterin Helen Kevrit schon direkt nach ihrer Finalübung nicht. Nach kleinen Unsauberkeiten am Stufenbarren blieb sie unter ihrer Qualifikationspunktzahl und wurde am Ende ganz knapp Vierte. Der Traum von einer Medaille erfüllte sich für die 16-Jährige nicht, doch sie setzte bei ihrer ersten EM-Teilnahme überhaupt ein Ausrufezeichen für die Zukunft. Europameisterin am Barren wurde unter großem Jubel Lokalmatadorin Alice D'Amato aus Italien. Im Sprungfinale waren gleich zwei deutsche Starterinnen vertreten und zeigten solide Leistungen. Beim Sieg der Französin Colline de Villard wurde Carina Schönmeier vom TuS Chemnitz-Altendorf Fünfte. Die erst 15-jährige Marlene Gotthardt aus Stuttgart belegte Platz 7. Am Sonntag treten die deutschen Turnerinnen dann zum Abschluss der EM im Teamfinale an.
Einmal an einer EM oder Olympischen Spielen teilnehmen, das ist natürlich die Krönung in einer SportlerInnen-Laufbahn. Schon Kinder verfolgen den großen Traum, Profisportler werden. Und viele setzen dafür schon früh alles auf eine Karte und lassen zum Beispiel die Schule oder Ausbildung links liegen. Aber alles ist eben nicht planbar. Eine Verletzung, die kann von heute auf morgen das Karriereende bedeuten. Und dann? Lara Zuck hat sich umgehört, wie Athletinnen und Athleten mit solchen Situationen umgehen.
Richard Freudenberg war eines der größten Basketballtalente seiner Generation. In der U12 spielt er beim FC Bayern München, mit 14 in der Nationalmannschaft. 2018 gewinnt er bei der U20 EM Bronze. Und die Schule? Die läuft nebenher, wird aber zunächst gefördert. Hausaufgaben werden auch mal im Büro des Trainers gemacht.
Dann später hatten wir einen Trainerwechsel zu einem Trainer, der aus Serbien kam, wo das ganze Jahr ein bisschen anders abläuft. Und der hat mir dann auch erstmal nahegelegt, die Schule abzubrechen.
Aber die Schule abzubrechen ist keine Option. Freudenbergs Eltern legen großen Wert auf einen Schulabschluss. Er macht das Abitur. Danach geht er nach Amerika ins College. Hier kann er studieren und auf hohem Niveau Basketball spielen. Nach einem Jahr wechselt er aber zu den Fraport Skyliners nach Frankfurt in die Bundesliga. Hier konzentriert er sich komplett auf den Beruf Profisportler. Aber irgendwann merkt Freudenberg, er will mehr. Er fängt wieder an zu studieren. Sein großes Glück.
Als ich im dritten Semester war, musste ich dann die Schuhe an den Nagel hängen, wegen meiner Ferse. Und dann war das für mich so ein sehr flüssiger, nahtloser Übergang eigentlich. So vom Profi wieder zum Student und jetzt wieder arbeiten. Also das Timing der Verletzung war, glaube ich, perfekt. Das eine Leben hat quasi aufgehört und das andere war schon mittendrin.
Dass ein Sportler vom perfekten Timing einer Verletzung spricht, ungewohnt. Aber Freudenberg hatte nie nur Basketball im Kopf, obwohl das Studium neben dem Profisport hart ist.
Das gleichzeitig machen ist wirklich tough hier in Deutschland, weil die Vereine nehmen natürlich keine Rücksicht, die bezahlen dich. Du kriegst halt Geld dafür, dass du Basketball spielst und die sehen völlig zu Recht auch, sehen das natürlich nicht ein, dass du dann irgendwie mal nicht zum Training kommst, weil du nur eine Klausur schreibst.
Sich nach zwei Trainingseinheiten am Tag hinzusetzen und zu pauken, kostet Überwindung. Freizeit bleibt kaum mehr. Ein Grund, weshalb fast kein Basketballprofi studiert. Aber für Freudenberg ist frühzeitig klar, ohne Studium sieht seine Zukunft schwierig aus.
Vor allem im Basketball oder in Sportarten außerhalb des Fußballs ist es halt nicht so, dass du irgendwie damit aussorgst. Wahrscheinlich, wenn ich auf dem Niveau Fußball gespielt hätte, wo ich Basketball gespielt hätte, dann sähe mein Konto jetzt anders aus.
Für Freudenberg ist es ein glücklicher Zufall und sein eigenes Interesse, das ihn davor bewahrt, vor dem Nichts zu stehen. Aber was, wenn man sich nicht mit seiner Zukunft und der Karriere nach dem Profisport beschäftigt? Dem ehemaligen Fußballprofi Vincent Rabjäger ist das so passiert. Rabjäger wächst in Berlin auf, spielt für Hertha BSC, die polnische Juniorennationalmannschaft und wechselt später zu RB Leipzig. In den Hinrunden ist er regelmäßig verletzt. In den Rückrunden zeigt er sein Potenzial. Er darf bei den Profis mittrainieren. Aber dann der erneute Rückschlag. Bandscheibenvorfall. 4 Monate Pause.
Bis dahin ging es nur bergauf und ab da ging es nur noch bergab.
Beschreibt Rabjäger diesen Punkt in seiner Karriere. Es folgen viele weitere Verletzungen und Vereinswechsel, bis er sich eingestehen muss, der Traum vom Fußballprofi gescheitert.
Ich stand dann davor und hatte das nichts wirklich. Also ich hätte studieren können, aber mit, ich glaube, das war 25, 26, irgendwie so in dem Dreh, denkst du ja auch, ja, okay, ich war verheiratet zu dem Zeitpunkt, ich habe jetzt eine Frau, ich muss Geld verdienen auch. Es ist nicht so, dass du irgendwann dastehst, zu Hause ausgezogen bist oder sonst was und sagen kannst, ja, ich lebe jetzt von 54 Euro im Monat.
Rabjäger fühlt sich verloren. Er habe keine Ahnung gehabt, wo und wie er sich bei einem Unternehmen bewerben sollte. Aber er hat Glück. Er kommt in einer Firma von Freunden unter, die ihm einen Ausbildungsplatz gibt und Geduld mit ihm hat. Eine glückliche Fügung, wie er sagt. Aber das geht nicht jedem so. Der Geschäftsführer der Spielergewerkschaft, Ulf Baranowski, kennt das Problem.
Ja, in den Nachwuchsleistungszentren wird in der Regel sehr darauf geachtet, dass die jungen Spieler auch einen guten Schulabschluss machen. Problematisch wird es allerdings im Übergangsbereich zum Profigeschäft, denn ab da steht der Fußball absolut im Fokus.
Im Nachhinein realisiert Rabjäger, was er als Fußballer verpasst hat.
Man unterschätzt als Fußballer, wie viel Potenzial man theoretisch parallel aufbauen könnte, wenn Fußballer 3 Stunden am Tag nur was machen würde, parallel neben dem Fußball, was easy möglich wäre. Und das über 12 Jahre neben der Karriere, könnte man sich sowas Starkes parallel aufbauen.
Aber diesen Weg allein zu finden, hält er für schwer. Rabjäger hätte sich eine Anlaufstelle gewünscht.
Würde es irgendwo einen Ansprechpartner geben, wo man anruft und sagt, es ist so und so, was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten? Und der zeigt einem die alle auf. Das wäre schon mal so eine Hilfe gewesen.
Aber genau diese Hilfe gibt es. Die Spielergewerkschaft VDV bietet umfassende Schulungs- und Beratungsleistungen an. Es wird ermöglicht, im Fernstudium einen Bachelor- und Masterabschluss zu erwerben, erklärt Baranowski.
Doch beim Thema Bildung stehen nicht nur die Clubs in der Verantwortung, auch die Spieler sind selbst gefordert, wenn es darum geht, parallel berufliche Qualifikationen zu erwerben.
Aber eine Studie des VDV zeigt, dass jeder zweite Profi weder über eine berufliche Qualifikation verfügt, noch dabei ist, eine zu erwerben. Was fatale Folgen haben kann, wie die Beispiele zeigen.
Ein Beitrag war das von Lara Zuck und zwischen Köln und Freiburg steht es in der 54. Spielminute nach wie vor 0:0. Erster Tag heute bei der Italien-Rundfahrt der Radsportler. Zur ersten Etappe gab es einen Erfolg für den deutschen Fahrer Maximilian Schachmann. Holger Gerska.
Der Berliner verpasste den Etappensieg und damit das erste rosa Trikot dieses Giro nur um eine halbe Radlänge. 2 Jahre mit vielen Krankheiten liegen hinter ihm, aber jetzt ist er offenbar wieder der Alte. Schachmann war es, der 20 Kilometer vor dem Ziel auf einem Rundkurs um Turin attackierte. Zuletzt sprinteten sie zu dritt um den Tagessieg. Gewonnen hat Jonathan Narvaez, der Landesmeister Ecuadors aus dem britischen Ineos-Team, vor Maximilian Schachmann, der damit auch Gesamtzweiter ist, und dem drittplatzierten großen Favoriten dieser Rundfahrt Tadej Pogacar. Der zweimalige Toursieger aus Slowenien musste sich auf den letzten Metern noch von Maximilian Schachmann übersprinten lassen. Der Berliner lächelte im Ziel und sprach dennoch von einer kleinen Enttäuschung.
Vieles hat Radprofi Tadej Pogacar schon gewonnen, aber beim Giro war er noch nicht. Bei seiner allerersten Teilnahme will er nichts Geringeres als den Sieg. Seine härtesten Rivalen kommen aus der Altersgruppe Ü30. Tom Mustroff hat sich zum Start des Giros einmal den Generationenkampf beim Rosa-Rennen angesehen.
Die Vorfreude auf den 107. Giro d'Italia war groß, ganz besonders bei einem Debütanten.
Ja, ich mag es, in Italien Rennen zu fahren. Ich mag die Fans. Ich denke, da werden auch viele Fans aus Slowenien und anderen Nachbarländern sein. Es wird sicherlich viele Etappen mit einer verrückten Anzahl von Zuschauern geben. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, wie die Atmosphäre an den Anstiegen und an anderen wichtigen Punkten des Rennens sein wird.
Big climbs or some of the important sections of the race.
Der Slowene Tadej Pogacar, zweifacher Tour de France-Sieger und Gewinner von mittlerweile 6 Klassikermonumenten, tritt tatsächlich das erste Mal bei der Italien-Rundfahrt an. Die hiesige Radsportgemeinde ist deswegen im Glücksrausch. Das gilt auch für einen, der den Giro selbst schon gewonnen hat, den mehrfachen Grand Tour-Sieger Vincenzo Nibali.
Die italienischen Fans sind sicher super zufrieden, Tadej bei seinem ersten großen Wettkampf in Italien zu sehen. Für viele stellt das eine tolle Gelegenheit dar. Und ich wäre auch völlig zufrieden, wenn er den Giro gewinne. Er ist ein großer Champion.
Viel deutet auf einen Durchmarsch des Slowenen hin. Ein paar Gegner muss er aber auch fürchten. Die Prognose von Ex-Profi Nibali.
Wer ihm am meisten zusetzen könnte, ist Geraint Thomas. Er wurde im letzten Jahr Zweiter und in diesem Jahr ist sicherlich the last call für ihn, am Ende der Karriere doch noch einmal den Giro zu gewinnen. Aber es wird nicht einfach.
Auch für den Briten Geraint Thomas ist dieser Giro wohl die allerletzte Gelegenheit, noch einen großen Sieg zu landen. Am vorletzten Tag der Italien-Rundfahrt wird der Profi von Ineos Grenadiers 38 Jahre alt. Ein echter Methusalem auf dem Rad, aber eben auch einer mit Erfahrung. Das sieht auch Pogacar so. Er ist erst 25 Jahre jung und hat vor allem vor den Oldies Respekt.
Ich denke, Romain Bardet hat zuletzt eine richtig gute Form gezeigt und Geraint Thomas wird wie immer auch gut sein. Er hatte in diesem Jahr eine gute Vorbereitung und er wird weder in den Bergen noch bei den Zeitfahren enttäuschen.
Thomas wird 38. Der Franzose Bardet zählt 33 Jahre. Es ist vor allem die ältere Generation, die dem Giro-Debütanten das Leben schwer machen könnte. Allerdings ist auch bei ihnen der Respekt vor Tadej Pogacar groß. Bardet zum Beispiel redet seine Klassement-Interessen vorsichtshalber ganz klein.
Für mich ist es das Beste, mich auf die einzelnen Bergetappen zu konzentrieren. Ich möchte einfach das Adrenalin spüren im Kampf um den Tagessieg. Dafür werde ich 100% geben. Und wenn ich dann stabil bleibe, könnte das auch zu einem guten Platz im Klassement führen.
Ein weiterer Fahrer, der zumindest das Podium anstrebt, ist Bora Hansgrohes Kapitän Dani Martinez. Im Windschatten des Kolumbianers bewegt sich Deutschlands derzeit größtes Bergtalent, der frühere Biathlet Florian Lipowitz. Er soll vor allem Martinez unterstützen, kann aber auch auf eigene Chancen hoffen, verspricht sein sportlicher Leiter Enrico Gasparotto.
Er wird Dani im Klassement helfen. Es ist der erste Einsatz für Florian bei einer Grand Tour. Er ist ein junger Bursche mit großem Potenzial. Aber wenn man ein junger Profi ist, hat man einen Enthusiasmus, der einen weit bringen kann. Wir werden es Tag für Tag betrachten und im Laufe des Giro entscheiden, was seine individuelle Rolle sein kann.
Auch die Gastgeber haben einen Hoffnungsträger, glaubt zumindest Vincenzo Nibali.
Aus italienischer Sicht kommt sicher Antonio Tiberi in Frage. Er verbessert sich Jahr für Jahr und er kann einen Platz unter den Top 5 anstreben.
Ob einer von diesen Profis, sei er alt, sei er jung, dem Debütanten Tadej Pogacar das Wasser reichen kann, ist aber sehr fraglich. Der Slowene verbreitet zum Auftakt auch noch rhetorisch Furcht.
Ich denke, ich bin noch besser geworden. Ich fühle mich besser auf dem Rad und ich spüre, dass ich mehr Freude dabei habe.
Dieser Giro d'Italia sieht offenbar den besten Tadej Pogacar aller Zeiten. Jetzt muss er nur noch durchkommen für Teil 1 seines Plans, Giro d'Italia und Tour de France in einer Saison zu gewinnen.
Tom Mustroff war das über Tadej Pogacars ersten Giro d'Italia. Jetzt geht es hier um ein Phänomen, das man auch als viel Lärm um sehr wenig bezeichnen könnte. Das soll jetzt keine Wertung sein, aber es sind einfach 2 Minuten, die als Amerikas aufregendste 2 Minuten des Sports bezeichnet werden. Ein Galopprennen, das heute am 4. Mai sein 150. Jubiläum feiert, das Kentucky Derby. Heiko Ohldörp schaut aus diesem Anlass auf dieses legendäre Rennen in Louisville, Kentucky.
Wenn auf der Galopprennbahn von Churchill Downs in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky die Trompete erklingt, steigen Vorfreude und Anspannung gleichermaßen. Alle wissen, gleich beginnt Amerikas traditionsreichstes Sportevent, das Kentucky Derby.
This Saturday, the longest continuously held sporting event in America will celebrate its 150th birthday.
Das Galopprennen für dreijährige Pferde feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Eine Zahl, auf die sie in Churchill Downs stolz sind.
We have run a Kentucky Derby every single year since 1875. We've had 2 World Wars, a depression, pandemics. We've always run a Kentucky Derby.
Museumsdirektor Chris Goodlett verweist darauf, dass das Kentucky Derby seit 1875 in jedem Jahr stattgefunden habe, trotz 2er Weltkriege, Weltwirtschaftskrise und Pandemien. Die Idee für ein alljährliches Pferderennen hatte 1873 Meriwether Lewis Clark Jr., ein Geschäftsmann aus Louisville, von einer Dienstreise aus Europa mitgebracht. Er hatte dort Galopprennen besucht, unter anderem das seit 1780 ausgetragene Epsom Derby in England und wollte in Louisville ein ebensolches Event etablieren. Clark fing an, Geld für den Bau einer Galopprennbahn zu sammeln und erwarb ein Areal am Stadtrand. Dort entstanden, so heißt es in dieser Dokumentation, im Frühjahr 1875 ein kleines hölzernes Clubhaus, eine Tribüne und Ställe und somit die Bühne für das erste Kentucky Derby.
By the spring of 1875, the small wooden clubhouse and grandstand, as well as barns, were built. At the Louisville Jockey Club, eventually to be known as Churchill Downs, the stage was set for history's first Kentucky Derby.
Zur Premiere kamen am 7. Mai 1875 rund 10.000 Zuschauer. Die sahen einen Sieg von Oliver Lewis, einem von 13 Schwarzen unter den 15 Jockeys. Die Afroamerikaner dominierten in der Anfangszeit, gewannen 15 der ersten 28 Kentucky Derbys. Doch die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erlassenen Jim Crow-Gesetze führten zu einer strikten Rassentrennung und hatten somit auch Einfluss auf die Galopprennen. Denn für schwarze Reiter war es nahezu unmöglich, eine Lizenz zu bekommen. 79 Jahre ging in Churchill Downs kein afroamerikanischer Jockey mehr an den Start. Mike Anderson, Präsident der Galopprennbahn, wird oft mit diesem Kapitel konfrontiert.
Das war eine bedauerliche Zeit in unserer Geschichte, als bestimmte Gesetze es afroamerikanischen Jockeys verboten haben, teilzunehmen. Aber vieles ist seitdem besser geworden. Wir versuchen sicherzustellen, dass wir fair sind und es gleiche Möglichkeiten für alle gibt, in unserem Sport mitzuwirken.
Im vergangenen Jahr musste Anderson ebenfalls kritische Fragen beantworten, denn in den Wochen rund um das Kentucky Derby hatten sich 12 Pferde so schwer auf der Bahn verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten. Eine unabhängige Untersuchung ergab allerdings, dass dem Veranstalter keine Schuld anzulasten sei. Das Kentucky Derby hat viele Helden und Legenden hervorgebracht. Zum Beispiel um das Pferd Secretariat. Der Fuchshengst kam 1973 als Favorit nach Churchill Downs und wurde seiner Rolle vor 134.000 Zuschauern gerecht. Er blieb auf der 2-Kilometer-Bahn als erster unter der 2-Minuten-Marke, gewann in einer Minute 59,40 Sekunden. Die Zeit ist immer noch Bahnrekord. Aufgrund seiner Dauer gilt das Kentucky Derby als Amerikas aufregendste 2 Minuten des Sports. Und es ist eines der meistgesehenen Sportevents der USA. Vergangenes Jahr verfolgten in Spitzenzeiten 16,6 Millionen Menschen die Live-Übertragung bei NBC. Mehr Zuschauer hatte 2023 nur die National Football League. Ähnlich wie der Super Bowl ist das Kentucky Derby ein soziales Event. Überall im Land treffen sich Menschen zu speziellen Derby-Partys. Beim Rennen um den Rosenkranz geht es nicht nur um ein Preisgeld von mehreren Millionen Dollar, sondern auch um Promis, pompöse Hüte und Prunk, ums Sehen und Gesehen werden. Hollywood hält Hof, Stars aus Sport und Showbiz fliegen ein. 2007 war sogar Queen Elizabeth II. Da. Für die britische Königin war es die Erfüllung eines Kindheitstraums, für Greg Bush vom Organisationskomitee und sein Team vor allem jede Menge Arbeit.
Wir hatten, glaube ich, 32 Besprechungen mit unserem Sicherheitspersonal sowie dem amerikanischen und dem britischen Secret Service. Es ging darum, wann kommt sie, wie kommt sie her, wo wird sie entlang gehen, wenn sie das Gelände betreten hat.
Majestätisch wird es auch, wenn die 20 Pferde zum Start geführt werden. Dann singt die Marching Band der Universität von Louisville »My Old Kentucky Home«. Und die Zuschauer stimmen mit ein. Fans werden diesmal erwartet zum 150. Derby Day in Churchill Downs.
Heiko Oldorp war das über das 150. Kentucky Derby, Amerikas aufregendste 2 Minuten des Sports. Formel 1, da dauert auch das Sprintrennen ein bisschen länger. Gerade ist der Sprint in Miami zu Ende gegangen und wie quasi immer hat Max Verstappen gewonnen. Achim Scheu berichtet.
Der Weltmeister sammelt weiter Punkte. Max Verstappen scheint auch in Miami unschlagbar. In der ersten Kurve nach dem Start Rennunfall. Lando Norris im McLaren und Lance Stroll im Aston Martin ausgeschieden. Das Safety Car musste raus, weil die Strecke gereinigt werden musste. Nach dem Restart die nächste Max Verstappen Show. Nicht ganz so dominant wie gewohnt. Nichtsdestotrotz gewinnt der WM-Führende den Sprint von Miami vor Charles Leclerc im Ferrari und Red Bull Teamkollege Sergio Perez. Nico Hülkenberg im Haas wird Siebter, sammelt 2 Punkte in der WM-Wertung. Weiter geht's um 22 Uhr mit dem Qualifying in Miami für den großen Preis am Sonntag.
Und wer jetzt denkt, Sprintrennen, sowas Neumodisches, der hat noch nichts von der Abu Dhabi Autonomous Racing League gehört. Da braucht es zum Motorsport noch nicht einmal mehr Menschen. Ein Team der Technischen Universität München hat vergangene Woche die erste Ausgabe dieser Serie gewonnen. Statt eines menschlichen Fahrers ist das Auto mithilfe von künstlicher Intelligenz, Antennen und Sensoren gefahren. Teamchef aus München war Simon Hoffmann vom Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, kann man sich das vorstellen wie ein Rennen von ferngesteuerten Spielzeugautos nur in groß?
Nee, würde ich nicht sagen. Also die Fahrzeuge sind nicht ferngesteuert. Also es ist jetzt kein Mensch im Hintergrund, der das Fahrzeug irgendwie steuert, sondern es ist rein die Software, die wir vorab programmieren, die das Auto steuert. Und sobald wir das Auto dann losschicken, haben wir letztendlich keinen Einfluss mehr und das Auto entscheidet selbst, was es macht.
Auf welchem Kurs fährt das Auto denn?
Bis jetzt sind wir nur auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi gefahren. Gibt aber schon Planungen, dass demnächst auch weitere Rennen auf anderen Rundkursen gemacht werden. Wir sind aber auch schon in anderen Rennserien auf anderen Rennstrecken gefahren. Zum Beispiel im letzten Jahr waren wir in Italien, Monza auf der Formel 1 Rennstrecke oder auf Ovalen in den USA.
Was macht die künstliche Intelligenz dabei anstelle des Fahrers?
Im Prinzip übernimmt die künstliche Intelligenz die Aufgaben des Fahrers. Also es entscheidet, wie schnell es durch Kurven fährt, es entscheidet, wann es überholen muss, prädiziert auch so das Verhalten von anderen Rennfahrzeugen auf der Strecke und natürlich auch die ganze Wahrnehmung von der Umgebung. Also wo sind andere Verkehrsteilnehmer, was werden die höchstwahrscheinlich machen und wie plane ich auf Basis dessen am besten meinen nächsten Zug.
Und ist sie schon jetzt so weit, dass Sie sagen können, sie kommt wirklich auch an so Profi-Rennfahrer ran?
Nee, ich denke, da sind wir schon noch ein gutes Stück von weg. Ich meine, wir waren jetzt 2 Monate in Abu Dhabi, haben da die Vorbereitungen gemacht. Verglichen mit der Historie, die Formel 1 hat, ist das natürlich noch sehr, sehr jung. Aber ich denke, wenn wir ja weiter so eine steile Kurve hinlegen, dann kommen wir da auch irgendwann an die Performance von menschlichen Fahrern ran. Aber ich denke, da sind wir schon noch ein gutes Stück weg, auch von so einer Single-Rundenzeit. Wenn man das vergleicht, ein menschlicher Fahrer vor Ort hat mit dem gleichen Fahrzeug auch eine Rundenzeit abgelegt, wo wir noch circa 10 Sekunden dahinter waren. Und gerade aber auch, wenn es darum geht, mit mehreren Fahrzeugen gleichzeitig auf der Strecke zu fahren, hat uns der menschliche Fahrer an der Stelle schon auch noch immer etwas voraus.
Haben Sie im Team mal darüber diskutiert, ob das für Sie eigentlich noch Sport ist?
Für uns ist es eher eine Forschungskompetition als Sport. Also wir versuchen darüber Erkenntnisse zu gewinnen für die autonome Mobilität im Allgemeinen. Sport kommt für uns dann letztendlich dadurch zur Geltung, dass wir am Ende einen Wettbewerb haben, wo wir uns im fairen sportlichen Regelwerk mit anderen Teams messen. Da kommt dann für uns der sportliche Charakter letztendlich zum Zug. Man trifft dann auch taktische Entscheidungen im Vorfeld, wie viel Risiko ist man bereit zu gehen bei der Geschwindigkeit, bei Überholmanövern. Das hat dann schon einen sportlichen Charakter auch. Für uns ist es aber in erster Linie einfach eine Forschungskompetition, wo wir versuchen, Erkenntnisse zu gewinnen für die Forschung.
Auch Erkenntnisse, von denen der Motorsport, so wie wir ihn bisher kennen, profitieren könnte in Zukunft?
Kann gut sein, ja. Es haben viele Entwicklungen in der Automobilwelt, haben es erstmal aus dem Motorsport, sag jetzt mal, in die Serie geschafft. Kann natürlich auch sehr gut sein, dass es Entwicklungen, die wir jetzt hier kennen, zum Beispiel Rundenzeitoptimierung, was ist eine gute Rennlinie, um die beste Rundenzeit zu fahren, dass es sowas dann irgendwann auch wieder zurück in den Motorsport schafft.
Sagt Simon Hoffmann von der TU München, der mit seinem Team gerade eine Autorennserie ohne Fahrer gewonnen hat. Das war's schon mit Sport am Samstag. Der Blick nochmal ins Stadion zum 1. FC Köln, der ja gegen den Abstieg spielt, gegen Freiburg. Es geht ein bisschen was in der Offensive, aber nach wie vor steht es 0:0. 71. Spielminute gerade. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.